SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Busse und Bahnen fahren nicht. In manchen Kliniken und Kitas gibt's allenfalls sowas wie einen Notbetrieb. Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gibt es heute wieder Warnstreiks, auch in Baden-Württemberg. In Baden-Baden könnten heute so gut wie keine Busse fahren. Gestreikt wird auch in den Kreisen Böblingen und Rems-Murr. Kerstin Rudert berichtet.
Der Warnstreik betrifft in Böblingen die gesamte Stadtverwaltung. Die meisten Kitas werden geschlossen sein. Bei den Ämtern und anderen städtischen Einrichtungen kann es zu Einschränkungen kommen. Auch in Herrenberg und in Sindelfingen sind die meisten Kitas vom Warnstreik betroffen. Im Rems-Murr-Kreis soll an den Kliniken gestreikt werden. Eine Notfallversorgung sei aber gewährleistet. In Böblingen und Waiblingen sind am Mittag Demonstrationen und Kundgebungen geplant.
Auch bei der Deutschen Bahn wird's vermutlich bald Warnstreiks geben. In Fulda beginnt heute die erste Tarifrunde und die Positionen von Gewerkschaften und Bahn liegen sehr weit auseinander. Lars Hofmann.
Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordert für die rund 180.000 Beschäftigten bei der Bahn 12% mehr Geld. Mindestens aber 650 Euro mehr pro Monat. Damit sollen vor allem die Beschäftigten mit niedrigen Einkommen profitieren. Das bedeutet unter anderem bei unteren Einkommen von 2.000 bis 2.500 Euro, etwa im Bereich Sicherheit oder Service, eine Forderung von bis zu gut 30%. Die Gewerkschaft hat bereits angedroht, sollte die Bahn kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, könnte es noch vor Ostern erste Warnstreiks geben. Bis Ende März folgen zunächst Verhandlungen mit rund 50 anderen Unternehmen. Danach will die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen entscheiden. Angesichts der hohen Inflation müsse es aber schnell gehen. Deshalb dringt die EVG schon in der ersten Runde auf ein Angebot und droht mit Streiks, sollte das nicht kommen. Hintergrund ist unter anderem, dass die letzte Tarifrunde bei der Bahn während der Corona-Pandemie Ende 2021 stattgefunden hat und damals nur ein Plus von 1,5% ausgehandelt wurde.
Das Bundeswirtschaftsministerium überlegt angeblich, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab dem nächsten Jahr zu verbieten. Über einen entsprechenden sogenannten Referentenentwurf berichtet heute die Bild-Zeitung. Demnach wäre ab 2024 nur noch der Einbau von Heizanlagen erlaubt, die zu mindestens 75% auf Basis erneuerbarer Energien laufen. Das wären dann zum Beispiel Wärmepumpen und Biomassekessel. Es gibt allerdings in der Bundesregierung Widerstand gegen den Plan. Der FDP-Wohnungsbauexperte Föst sagte, die Ampelkoalition habe zwar das 65%-Ziel vereinbart, alles, was darüber hinausgehe, sei nicht beschlossen und deswegen, Zitat, irrelevant. Aus Sorge vor Spionage und Sabotage wird TikTok verbannt. Letzte Woche von den Diensthandys der EU-Kommission, jetzt auch von Smartphones und Tablets der US-Regierung. 30 Tage haben die Angestellten Zeit, die chinesische App zu löschen. Aus Washington Sebastian Hesse.
In manchen US-Ministerien und auch in einigen Bundesstaaten gelten bereits Einschränkungen, was das Nutzen von TikTok betrifft. Im Weißen Haus ist die App aus Angst vor chinesischer Spionage schon länger nicht mehr erlaubt. Im Repräsentantenhaus wird heute debattiert, ob Präsident Biden weitere Befugnisse für ein weiterreichendes TikTok-Verbot erhalten soll. Wegen des Spionageverdachtes wird auch über ein Komplettverbot der App diskutiert. Ein solch drastischer Schritt würde aber grünes Licht aus beiden Kammern des Kongresses erfordern.
Auf der A63 in Rheinhessen sind am Abend eine Fußgängerin und ihr Hund getötet worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei Heidesheim war die 84-jährige Spaziergängerin bei der Abfahrt Saulheim plötzlich über die Straße gelaufen und wurde von einem Auto überfahren. Dessen Fahrerin erlitt einen Schock. Die Autobahn war 4 Stunden gesperrt. Dieser Mann hat ein Abo auf den Titel. Lionel Messi ist wieder mal Weltfußballer des Jahres. Die FIFA hat den 35-Jährigen heute Nacht bei einer Gala in Paris ausgezeichnet. Florian Winkler berichtet.
Durch den Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien im letzten Jahr führte kein Weg an Lionel Messi vorbei, der nun zum 7. Mal Weltfußballer ist. Neben dem 35-Jährigen, der sich gegen die Franzosen Karim Benzema und Kylian Mbappé durchsetzte, wurde der argentinische Nationalcoach Lionel Scaloni von der FIFA als Welttrainer ausgezeichnet. Messis Teamkollege Emiliano Martinez als bester Torwart des vergangenen Jahres. Alexis Putellas verteidigte ihren Titel als Weltfußballerin. 34 Treffer gelangen der Spanierin vom FC Barcelona, wettbewerbsübergreifend.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Oft sonnig, an manchen Stellen allerdings auch dichte Wolken oder Hochnebel. -1 Grad im Hochschwarzwald und auf der Albhochfläche und +6 Grad in der Vorderpfalz und an Rhein und Main.
SWR Aktuell Service.
Endlich mal wieder aufs Fahrrad und, sofern die Kondition bzw. der Akku des E-Bikes das mitmachen, am besten gleich eine größere Tour. Das überlegen sich viele, wenn jetzt so langsam immer mal wieder der Frühling aktiv wird. Rund um den eigenen Wohnort kennen sich die meisten noch recht gut aus. Aber wenn es dann in unbekannte Fahrradregionen gehen soll, sind Fahrradnavis eine große Hilfe. Da gibt's zwei grundsätzliche Versionen. Erstens eigenständige Navi-Geräte wie von Garmin, Wahoo, Hammerhead, Teezy oder Brighton. Zweitens kann man sich eine Fahrrad-Navi-App auf Smartphone laufen und außerdem bieten bzw. planen Google und Apple für ihre eingebauten Navi-Dienste auch sowas wie eine Fahrradoption. Für welchen Anspruch ist welches Navi-Tool wirklich sinnvoll? Darüber habe ich mit René Philippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC gesprochen. Schauen wir mal auf die günstigste Variante. Was bringen die Navi-Apps von Google und Apple den Fahrradfahrern und wo schwächeln sie?
Also diese Navigations-Apps bieten dann auf jeden Fall schon mal eine gute Orientierung, vor allem in der Stadt und auf kurzen Strecken. Und sie funktionieren sehr einfach. Das sind die Vorteile. Sie suchen sich allerdings häufig nicht sehr reizvolle Strecken aus, sondern sind eher pragmatisch, würde ich das mal nennen. Wenn man halt eine schöne Tour fahren will, landet man halt doch schon mal irgendwie auf einer Hauptverkehrsstraße. Deswegen sind da andere spezialisierte Navigations-Apps zu bevorzugen.
Woher weiß denn so ein Navi überhaupt, dass ich auf der jeweiligen Strecke sicher mit dem Fahrrad fahren kann und dass der Weg zum Beispiel auch eben genug für ein Rennrad ist?
Die Daten sind quasi erfasst worden auf verschiedenen Wegen und daher gibt es eben diese Empfehlungen, die teilweise auch fahrradspezifisch sind. Man sollte sich aber nicht darauf verlassen, dass man, wenn man zum Beispiel mit dem Rennrad unterwegs ist und einem eine Strecke empfohlen wird, dann auch tatsächlich jeder Meter gut fürs Rennrad geeignet ist. Das kann also schon mal sein, dass man da auch unwegsamere Passagen drin hat. Das kann man nicht ganz ausschließen.
Ich bin selbst früher mit so einer Navi-App geradelt, das hat aber recht viel Strom verbraucht. Da musste ich bei längeren Touren das Telefon an eine Powerbank anschließen. Könnte man bei einem E-Bike oder beim Rad mit Nabendynamo den Strom direkt vom Rad abzapfen?
Das ist grundsätzlich möglich. Also wenn Sie ein E-Bike haben, dann gibt es bei manchen die Funktion, dass man eben den großen Akku auch als Powerbank nutzen kann. Man kann auch, wenn man mit einem Nabendynamo unterwegs ist, mit einem entsprechenden Zusatzgerät den Strom quasi abzapfen, wenn man den halt gerade nicht fürs Licht braucht. Das ist gerade auf Radreisen enorm praktisch, weil man sich damit quasi autark machen kann von Steckdosen.
Schauen wir auf die eigenständigen Fahrradnavi-Geräte. Die Marktführer habe ich genannt. Die Spitzenmodelle kosten mehrere hundert Euro und haben auch Trainingsfunktionen eingebaut. Das braucht nicht jeder. Was muss ich für ein gutes Navi ausgeben, das mich einfach nur komfortabel von A nach B lotst?
Also einfache Geräte gibt es schon für unter 100 Euro. Bezahlen kann man auch noch sehr viel mehr. Bis über 1000 Euro geht das. Es hängt dann sehr von den eigenen Ansprüchen ab. Die einfachen Geräte haben häufig eine Track-Navigation. Da wird dann einem im Bildschirm nur eine schwarze Linie angezeigt, der man folgen kann. Das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man sich daran gewöhnt hat. Für viele Radfahrende ist es aber angenehmer, wenn man eine Kartendarstellung hat, die eben auch die Umgebung zeigt, wo der nächste Ort liegt etc. Die meisten eigenständigen Navigationsgeräte sind allerdings auch recht komplex. Also sie haben wahnsinnig viele Funktionen. Man muss sich da ganz schön reinarbeiten, bis man das alles unter Dach und Fach hat. Deswegen sollte man vorher, vor dem Kauf, sich gut darüber informieren, welche Funktionen man denn überhaupt haben möchte und was die Geräte so einzeln zu bieten haben.
Und im Zweifelsfall immer noch eine Karte aus Papier dabei haben, falls das Navi mal ausfällt. René Philippek war das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC mit Tipps und Hinweisen rund um die Fahrradnavigation per App oder auch per eigenständigem Navigationsgerät.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sollen heute in Koblenz entschärft werden. Im Stadtteil Gülz müssen deswegen rund 900 Menschen bis 9 Uhr ihre Wohnung verlassen haben. Pia Nicolai.
Heute Morgen fährt die Freiwillige Feuerwehr mit Lautsprecherwagen durch Koblenz-Gülz. Die Einsatzkräfte erinnern die Menschen im Umkreis von 500 Metern rund um die beiden Bomben noch einmal daran, dass sie bis um 9 Uhr das Evakuierungsgebiet verlassen haben müssen. Danach kontrolliert das Ordnungsamt, ob auch wirklich alle Anwohner raus sind. Im Anschluss daran wird der Kampfmittelräumdienst die beiden Bomben entschärfen, die in einem Waldstück liegen. Der 500 Kilo schwere Blindgänger und die Reste einer weiteren Bombe wurden dort am vergangenen Mittwoch bei Sondierungsarbeiten gefunden. Anders als zunächst geplant werden die Bombenreste nach der Entschärfung den Hang hochgezogen und nicht abgeseilt.
In Rheinland-Pfalz sollen ab morgen fast alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Darüber berät heute der Ministerrat des Landes. Aus Mainz Petra Wagner.
Von Mittwoch an soll es dann keine Testpflicht für Besucher von Kliniken und Pflegeheimen mehr geben. Eine FFP2-Maskenpflicht besteht laut Gesundheitsministerium für sie bis Anfang April aber weiter, ebenso wie für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch sagte, Bund und Länder seien sich einig darüber, dass das Schlimmste in der Pandemie vorbei sei. In Rheinland-Pfalz gelten bisher noch Einschränkungen für positiv Getestete. Sie dürfen nicht in Kliniken und Pflegeheimen arbeiten. Auch diese Regelung soll von Mittwoch an wegfallen. Hoch sagte, nichtsdestotrotz sollten Kranke zu Hause bleiben und wer sich und andere schützen wolle, solle auch weiterhin eine Maske tragen.
Patientenschützer kritisieren, dass das Personal in Pflegeheimen, Praxen und Kliniken ab morgen keine Maske mehr tragen muss. Im Gegensatz zu Besuchern. Auch von medizinischen Mitarbeitern gehe eine Infektionsgefahr aus, hat der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Brüsch den Funke-Medien gesagt. Zum Schutz von alten und pflegebedürftigen Menschen fordert er, das Pflegepersonal täglich auf Corona zu testen. Der Internethändler Amazon eröffnet heute in Tübingen sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dort will der US-Konzern an künstlicher Intelligenz forschen. SWR-Reporter Markus Beschorner.
In dem vierstöckigen Neubau sollen künftig rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Die Teams beschäftigen sich vor allem damit, wie Maschinen sehen können, wie man die Darstellung von Bildern im Internet verbessert oder wie man künftig mit dem Handy komfortabler shoppen kann. Zusammen mit den Partnern im Cyber Valley, wie dem Max-Planck-Institut oder den Unis Tübingen und Stuttgart, will der US-Konzern aber auch den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und die Forschungsergebnisse zur freien Verfügung stellen. Über die Ansiedlung von Amazon wurde in Tübingen heftig gestritten. Der US-Konzern umgehe Steuerzahlungen, biete schlechte Arbeitsbedingungen und missbrauche seine Marktmacht, so die Kritiker. Zur Eröffnung des neuen Amazon-Standorts in Tübingen wird am Nachmittag auch Ministerpräsident Kretschmann erwartet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundeskanzler bei der Bundeswehr. Olaf Scholz besucht heute das territoriale Führungskommando. Und dabei, so findet SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth, scheint Scholz gut im Blick zu haben, was rund um den Jahrestag seiner Zeitenwende-Rede von ihm erwartet wird.
Territoriales Führungskommando. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt die Leitstelle für Aufgaben der Bundeswehr im Inland. Da hat es der Kanzler nicht weit. Er bleibt in Berlin und fährt nur zur Julius-Leber-Kaserne, wo die Spitzen des 800-Mann-Kommandos auf ihn warten, für Gespräche und Wertschätzung vom Kanzler höchstpersönlich. Sehr viel mehr wird bei diesem Termin zwar nicht herumkommen, aber trotzdem ist er super wichtig, denn die Bundeswehr braucht mehr Sichtbarkeit. Symbolpolitische Termine wie heute sind wichtiger als sonst, denn es wird wieder Fernsehbilder davon geben. Die Leute mit den Uniformen, Waffen und zivilen Gerätschaften gehören in die Tagesschau und ins Bewusstsein der Bevölkerung. Warum? Weil es sonst nichts wird mit der Zeitenwende. Die Bundeswehr braucht neues Personal. Viele tausend Leute, und zwar nicht nur an der Waffe, sondern auch am Computer, im Operationssaal, am Kochlöffel und am Steuer zahlreicher Flug- und Fahrzeuge. Da ist es gut, wenn der Kanzler sich zeigt und die Bundeswehr gleich mit. Von seinem neuen Verteidigungsminister Pistorius kann er lernen, wie man solche Termine gut absolviert. Laut reden, wenig lächeln, entschlossen winken und bitte nicht im dunkelblauen Anzug auf Panzer klettern, Herr Scholz. Sie machen das schon.
Die Meinung von Oliver Neuroth. Alles, was wichtig ist und wichtig wird, erfahren Sie jederzeit bei uns im Radio und auch auf swraktuell.de.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.